komplexe Fälle dauern ihre Zeit. Das kann auch mal 4 Stunden dauern, dann ist es eben so, oder 5. Das ist nicht so wichtig, ob wir heute 2 oder 3 Fälle in diesem Saal schaffen.
Was habt ihr für OP-Kapazität in den Häusern? Wie habt ihr die Ströme umgelenkt und wie seid ihr darauf gekommen, dass ihr etwas verändern müsst? Und was war das Ziel?
Es geht hier gar nicht ums ambulante OP-Geschehen, sondern es geht eigentlich darum, die Trennlinie richtig zu finden, wer auf der einfachen und wer auf der großen Bergbank behandelt werden muss. Wer das Thema nicht bearbeitet, wird das Spiel verlieren wollen.
So geht ambulant. Der Podcast, in dem Praktiker zeigen, wie ambulante Versorgung wirklich funktioniert.
Herzlich willkommen zu So geht ambulant, dem Podcast, in dem Praktiker zeigen, wie ambulante Versorgung wirklich funktioniert. Heute mal mit einer Praxisepisode. Ungefiltert sprechen wir über die Fragen, die viele Krankenhäuser gerade umtreiben. Wie stellt man ein Haus in unsicheren Zeiten strategisch für die Zukunft auf? Wie integriert man einen Standort in einen Verbund und richtet gleichzeitig die OP-Strategie so aus, dass sie auch in den kommenden Jahren trägt? Mein Gast ist Dr. Carsten Schneekloth. Er ist Facharzt für Neurochirurgie und Geschäftsführer der MVZ sowie Referatsleiter Medizinstrategie der Region Paderborn in der BBT-Gruppe. Wir gehen das ganz konkret durch, inklusive eines Praxisbeispiels zum OP-Zentrum in Paderborn, vom Big Picture bis zur Entscheidung. Ja, herzlich willkommen, Carsten.
Ja, schön, danke für die Einladung. Ja. Ich freue mich, hier zu sein.
Ja, ich mich auch. Wir sind ja bei dir in deinen Räumlichkeiten. Danke für die Obhut hier. Und bevor wir in die Praxis gehen, müssen wir einmal sauber klären, aus welcher Perspektive du auf das Thema schaust. Also erstmal zu dir und deiner Person. Wer bist du? Was machst du? Und was hast du vielleicht auch so gemacht?
Ja, das kann man in wenigen Sätzen zusammenfassen. Ich bin habe Neurochirurgie als Facharzt gelernt, habe da lange auch als Oberarzt und später als Chefarzt der Wirbelsäulenchirurgischen Klinik hier im Bruderkrankenhaus gearbeitet, habe parallel dazu mit einem Kollegen damals eine Praxis aufgebaut, ein Ärztehaus gebaut, habe also sozusagen viele Dinge im Gesundheitswesen auch ganz praktisch erlebt und eigentlich die meisten Rollen außer Ordinarius an der Uni auch einmal ausgefüllt, die man als Arzt ausfüllen kann. Und 2023 ergab sich dann für mich die Chance, mit dem derzeitigen Hauptgeschäftsführer des Christlichen Klinikums, Siegfried Röhrig, zusammen eine neue Position zu entwickeln, nämlich jemand, der die Medizinstrategie aus ärztlicher Sicht verantwortet. Und ich war damals innerlich auch in so einer gewissen Umbruchphase meines Lebens, hatte auch das Gefühl, ich habe viel erreicht, aber ich könnte mich auch nochmal neuen Herausforderungen stellen. Und da Herr Röhrig und ich gut miteinander können, haben wir dann beschlossen, dass wir das mal miteinander versuchen. Und das mache ich jetzt seit 3 Jahren und mir macht das nach wie vor wahnsinnig viel Spaß, auch wenn mir die praktische Medizin natürlich fehlt.
Ja, Medizinstrategie, das ist ja ein Thema, was vielleicht in der Vergangenheit nicht immer ganz so konsequent umgesetzt wurde, wie es vielleicht hätte umgesetzt werden müssen und aus meiner Sicht oder unserer Sicht heute ein total wichtiges Feld ist. Kannst du da vielleicht mal so ein bisschen erzählen, so aus dem Alltag eines Medizinstrategen, was ist das, womit du dich umtreibst? Neben den großen Sachen gibt es ja wahrscheinlich auch viele kleine Sachen. Das würde mich mal interessieren, was da so dein Tagesablauf ist.
Ja, genau so sieht's aus. Es ist viel kleinteiliger, als man denkt. Wie immer, die großen Bögen sind auch dabei. Ja, ich habe vor Jahren schon gesagt, nochmal mit dem Hauptgeschäftsführer, ihr braucht mehr medizinischen Sachverstand im Management. Wir haben ja traditionell in den Krankenhäusern immer so gewisse Lagerbildung. Gibt's auf der einen Seite die Kaufleute und das Management, auf der anderen Seite die Mediziner. Und man ist sich auch nicht immer in allen Fragen einig und hat manchmal das Gefühl, der andere versucht einen zu übervorteilen oder in Dinge zu zwingen. Und ich glaube, dass es gut ist, wenn wir die Perspektiven wechseln, wenn wir mehr Sachverstand beider Seiten sozusagen Crossover reinbringen, in die Medizin die wirtschaftlichen Betrachtungen reinbringen und ins Management auch die medizinischen. Ja, das ist die Idee, wie Medizinstrategie sozusagen funktionieren kann, wenn das ein Arzt macht. Es gab dafür keine richtige Berufsbeschreibung. Wir hatten diese Stelle vorher nicht. Die haben wir auch sozusagen miteinander entwickelt, aber auch viel offen gelassen. Und ganz ehrlich, es hat sich dann ganz gut entwickelt, ist natürlich auch sehr kleinteilig. Ich bin in vielen Projekten, ich bin in vielen Gremien unterwegs. Ich rede auch sehr viel Netzwerk mit Niedergelassenen hier in Paderborn und im Hochstift. So ergibt sich letztlich, so kann ich meine Kompetenzen einsetzen. Bezüglich Medizinstrategie gibt es natürlich immer die großen Bögen. Wir kommen jetzt auch noch dazu. Ambulantes elektives OP-Zentrum, das ist zum Beispiel einer der großen Projekte, die wir vorhaben, die medizinstrategisch sehr wichtig sind. Die hat man natürlich im Blick, aber um da hinzukommen, braucht man ganz viel kleintägige Arbeit jeden Tag, die auch nicht immer Spaß macht. Aber ich muss sagen, in der Summe ist das eine sehr spannende, abwechslungsreiche Arbeit, wo man so seine Kompetenz als Arzt, die man über 30, 35 Jahre gesammelt hat, einbringen kann in einen gestalterischen Prozess des Gesundheitswesens. Und das macht auch Spaß. Das macht wirklich Spaß. So viel Spaß, wie auch eine Bandscheibenoperation macht, macht auch das, muss ich wirklich sagen.
Aber Bandscheibenoperation machst du gar nicht mehr oder ab und zu mal?
Ich mache noch so ein ganz bisschen Sprechstunde, weil ich natürlich auch immer denke, ganz aufgeben darfst du das nicht. Bist ja auch mal für angetreten, bist du teuer für ausgebildet worden. Aber im OP stehe ich derzeit nicht, nein.
Ja, was nicht ist, kann ja nochmal werden, ne?
Ich glaube, man verlernt das nicht, aber es muss ja auch nicht sein. Es gibt genug gute Kollegen, es gibt genug jüngere Frauen und Männer, die dann nachrücken. Man muss auch nicht bis 67 am OP-Tisch stehen.
Bin ich bei dir, aber wenn man es kann, dann macht es sicherlich auch Spaß, wie alle Sachen, die einen so erfüllen im Leben, dann auch so lange gemacht werden sollten, wie es geht. Du hast gerade gesagt, vor 3 Jahren ungefähr habt ihr die Stelle Medizinstrategie implementiert. Erzähl mir mal was zu der Zeit. Warum ist das geboren worden? Warum gab es das vorher nicht? Welche Herausforderungen kamen auf euch speziell, aber auch im System so aus deiner Sicht vor und wieso ist das so wichtig, da strategisch drauf zu reagieren?
Ja, die Stelle, wie gesagt, Arzt in Verwaltung, Arzt im Management, das war ja mein Anspruch schon seit langem, dass man das mehr machen soll, tun ja übrigens auch viele Krankenhäuser mittlerweile, sehen wir auch bei den Privaten zum Beispiel, die uns ja vieles gut vormachen, dass die das zunehmend machen. Ich glaube, 2 Dinge kamen da zusammen. Wir hatten einerseits die Veränderungen durch die Pandemie, die im Gesundheitswesen sehr viel verschoben haben, die auch nochmal so Perspektivwechsel notwendig machten. Wo stehen wir eigentlich mit dem Gesundheitswesen? Ist das alles noch bezahlbar? Wo müssen wir dahin? Diese Fragen sind viel virulenter geworden in den letzten Jahren. Und wir befinden uns ja jetzt in einer, meiner Meinung nach, der größten Krankenhausfinanzierungskrisen, die ich so kenne und überschaue. Aber ganz konkret war 2022, 2023 eben auch das Thema, dass wir hier in der Region mit einem kleineren Krankenhaus fusionieren wollten. Und da man natürlich für Leistungsverteilung auch immer schauen muss, mit welchen Menschen macht man das, welche Fachgebiete packt man wohin, welche Doktoren kann man zusammenbringen, welche nicht, bot sich das auch an, meine Kenntnisse da einzubringen, die so eine Stelle zu schaffen, die das eben auch die Fusion, den Fusionsprozess mit dem anderen Krankenhaus begleitet und auch die Kommunikation, Vernetzung in die niedergelassene Ärzteschaft hier in der Region mit anbindet, weil das darf man, ich denke, man darf heute stationär nicht mehr Krankenhaus alleine stationär denken, sondern muss es immer intersektoral denken. Es gibt gar keine andere Möglichkeit, nur so können wir auf die Zukunft reagieren, vernünftig.
Ja, da sprichst du mir aus der Seele. Wenn man jetzt sich dieses Thema mal anguckt, wir wollen heute eine Praxisfolge machen, das heißt auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, das finden wir sehr gut, dass es mit euch hier so gut funktioniert. Es ist vielleicht nicht das Kernthema, aber diese Fusion, wir erleben überall, dass Krankenhausstandorte defizitär sind, teilweise geschlossen werden, umgewidmet werden in sektorübergreifende Versorgungszentren, auch wenn das jetzt noch nicht die richtigen Rahmenbedingungen hat. Aber vielleicht kannst du einmal kurz skizzieren, bevor wir zum eigentlichen Praxisbeispiel kommen, wie sowas abläuft. Also da ist wahrscheinlich ja jemand in Schieflage geraten und dann hat man nach Lösungen gesucht. So stelle ich mir das vor.
Ja, ich kann es auch nur berichten, weil die Vorarbeit zur Fusion, die habe ich nicht, da war ich nicht beteiligt. Es ist wie oft im Leben, es ist, glaube ich, wie in der großen Politik. Du brauchst erstmal 2 Entscheider, die sich ganz gut verstehen. Und der Geschäftsführer im St. Johannesstift, das ist der damals kleinere Partner hier in Paderborn gewesen und dem damaligen Brüderkrankenhaus, verstanden sich lange Zeit schon sehr gut, haben über das Thema, wir müssten es eigentlich zusammen machen, weil wir beide nicht groß genug sind, um vernünftig auf den Markt reagieren zu können, vernünftig überleben zu können, ist dann 2022, ich glaube, auch aus einer gewissen wirtschaftlichen Notwendigkeit heraus dann konkret die Fusion angestoßen worden, beziehungsweise 21 schon angestoßen worden. So ist das mal auf den Weg gebracht worden. Letztlich, glaube ich, spricht ganz wenig gegen eine Fusion. Wenn man Partner hat, die beide auch vielleicht nicht komplett auf demselben Leistungsgeschehen unterwegs sind, dann ist es ein bisschen anders, aber auch verschiedene Dinge anbieten, auch vielleicht in ihrer Infrastruktur verschiedene Vorhaltungen haben, verschiedene Dinge anbieten, dann ist eine Fusion heute, wenn man sie gut macht und sozialverträglich macht, eigentlich kann nur eine Stärkung bedeuten. Mhm. Nicht auf kurze Strecke, das ist anstrengend, kostet auch Geld, aber auf mittel- und lange Strecke ist es auf jeden Fall ein Gewinn.
Ja, ein spannendes Thema. Lass uns mal auf so einer hohen strategischen Flughöhe bleiben und nicht zu sehr ins Detail gehen. Vielleicht ist das ganz interessant, mal einmal zu beleuchten, wie das Big Picture aussah. Also du hast gesagt, du bist zwar bei den Vorarbeiten nicht dabei gewesen, aber hast ja den Prozess dann doch schon begleitet. Wie darf man sich das vorstellen? Also wo fängt man da an? Gibt es da erst ein strategisches, reelles Big Picture, was dann konsequent umgesetzt wird? Oder ist da so ein bisschen auch Learning by Doing und entscheidet man dann, ich meine, das ist ja auch mitten in die Thema Vorhaltepauschale, Leistungsgruppen, das hat das ja alles dann nochmal torpediert von der Seite. Also so richtig frei in der Ausgestaltung ist man ja dann wahrscheinlich auch nicht gewesen. Wie seid ihr da vorgegangen? Einfach auch mal, um andere vielleicht vor derselben Situation stehende Leute zu ermutigen, was da probate Mittel sind.
Ja, nachdem klar war, dass man es erstmal auf der Ebene der Gesellschafter und der Geschäftsführer sich vorstellen kann, war natürlich das Big Picture das Wichtigste. Auch das ist nicht, das kann ich nur wiedergeben, das habe ich selber nicht begleitet oder mit in irgendeiner Weise beeinflusst. Aber das Big Picture war, glaube ich, relativ schnell klar. Wir haben hier den größeren Standort am Brüderkrankenhaus, der sehr notfalllastig ist, der mehr stark komplexe Behandlungen durchführt. Und wir hatten im Johannesstift eher ein Partner, der weniger komplex unterwegs ist, eher in der Grundversorgung unterwegs ist, so dass dieses Thema von vornherein war, wir bauen ein Notfallhaus, das ist hier das Brüderkrankenhaus, hier kommt auch die Notaufnahme hin und wir haben ein Elektivhaus, wo alles das gemacht wird, was man eben gut planen kann, was vielleicht auch ein bisschen andere Qualitäten braucht. Das war eigentlich das Big Picture, Elektivhaus, Notfallhaus. Damit ist man ins Rennen gegangen und da an diesem Horizont konnte man sich, glaube ich, sehr gut orientieren. Dadurch haben sich schon sehr viele Dinge ganz klar geklärt. Wo kommt noch Intensivstadtmedizin hin? Wo ist eine Notaufnahme? Welche Fachgebiete packen wir in welches Haus? Das wurde an diesem Grundbild, glaube ich, konnte man das gut abarbeiten.
Ja, also absolut nachvollziehbar, was du berichtest. Vielleicht kommen wir dann auch genau zu dem Thema elektiv. Wir haben ja heute hier so als Kernthema neben diesen ganzen Herausforderungen, die das System mit sich bringt für Krankenhäuser, auch einen Lösungsansatz, den wir auch teilweise gemeinsam mitentwickelt haben. Und da würde uns einfach total interessieren, wie ihr überhaupt zu dem Thema gekommen seid. Also vielleicht ein bisschen so das Leistungsgeschehen einmal erklären. Was habt ihr für OP-Kapazitäten in den Häusern? Wie habt ihr die Ströme umgelenkt? Und wie seid ihr darauf gekommen, dass ihr etwas verändern müsst? Und was war das Ziel?
Also ich glaube, dass ein sogenanntes ambulantes OP-Zentrum irgendetwas ist, was in einem Krankenhaus in der Entwicklung der letzten 5 Jahre gut zu gebrauchen ist, das wissen viele. Und so sind wir auch ins Rennen gegangen. Ich kann mich noch auch gut an unsere ersten Gespräche erinnern. Ambulantes OP-Zentrum, Profit-Center, 5 Säle. Das war so mal der erste Aufschlag. Und das war natürlich verortet da, wo wir die elektiven Sachen planen wollten, am Johannesstift. Das wussten wir schon relativ schnell. In dem Prozess, sich dann Leistungen anzuschauen, die wir dann ja auch mit euch zusammen durchgeführt haben, wurde dann relativ schnell klar, das funktioniert so nicht. Sondern die Trennlinie muss eine ganz andere sein. Die Trennlinie muss letztlich sein, gesunde Kranke und kranke Kranke, sozusagen, wenn man das so sagen kann. Also alles, was ohne Risiko operiert werden kann, kurzstationär, 1-2 Tage und ambulant, geht an einen Bereich. Da kann es kostendeckend gemacht werden. Und alles, was stationär bleibt, was komplexer ist, soll auch stationär bleiben. Und genau an dieser Trennlinie war dann letztlich entstanden, was wir uns da unten jetzt mittlerweile ja schon klar projektiert haben, nämlich ein elektives OP-Zentrum, wo eben genau diese elektiven Fälle in einem Setting bearbeitet werden können oder behandelt werden können, wo eben auch das Ganze auskömmlich ist, was es jetzt nicht ist. Und mein größtes Aha-Erlebnis, ich kann es nicht oft genug sagen, war, als wir unser ambulantes OP-Geschehen 22 in die Matrix eines Fast-Track-OPs, so wie wir ihn da unten planen, gepackt haben und festgestellt haben, der Laden ist extremst defizitär. Was auch im Umkehrschluss heißt, alles, was wir bisher an ambulanten Operationen hier bei uns gemacht haben, ist wahrscheinlich noch viel defizitärer, das wissen wir noch nicht, sondern weil wir es nicht genau auseinanderrechnen können. Aber es kann ja gar nicht anders sein, weil wir eben genau dieses auskömmlich gedachte Fast-Track-Verfahren dort nicht anwenden. Und das war für mich der Aha-Effekt, dass man eben anders daran geht, nicht nur ambulantes OP-Zentrum, sondern wirklich anfangen muss, in der heutigen Zeit, wo Finanzierung immer schwieriger wird, zu trennen zwischen Patienten, die wir planen können, die einfach zu behandeln sind, die keine komplexen Eingriffe brauchen von uns, und Patienten, die unsere komplette Zuwendung brauchen, unser komplettes großes Besteck, die wir dann eben auch im Krankenhaus belassen müssen.
Jetzt sind wir schon tief im konkreten Beispiel, finde ich super. Daran sollten wir uns auch langhangeln, denn wir erleben immer wieder, dass genau diese konkreten Beispiele quasi das sind, was auch die Hörer mitnehmen wollen. Es geht ja um Praxisbezug bei unserem Podcast. Man soll damit wirklich selbst auch loslegen können und zumindest den Großteil ganz in Eigenregie machen. Ich finde es super spannend, weil es auch einfach ein sehr gut gelaufenes Setup war, einmal durchzugehen, wie denn so dieser Prozess aus diesem Projektteam raus, also ich sag mal, 5 Seele hast du gerade berichtet, wie seid ihr da vorgegangen? Wusstet ihr da schon genau, wie die 5 Seele entstanden sind? Hattet ihr die quasi schon belegt? Hattet ihr die Wirtschaftlichkeit vorher berechnet? Denn du hast ja gerade von diesem, wie wir es nennen, AOP-Dilemma gesprochen, was ja eigentlich alle Krankenhäuser betrifft. Die wirtschaftliche, isolierte Abarbeitung von damals sehr, sehr günstig oder niedrig vergüteten ambulanten Eingriffen hat sich nicht getragen im Betrieb, außer man hat wirklich eine riesige Masse an Fällen und superschnelle Operateure und das perfekte Setup schon vor Jahren implementiert, dann geht das bestimmt auch. Aber so im Neubaukontext sehr, sehr schwierig. Und dann das nächste Thema, diese doppelte Widerspruchslage, gibt es auch dafür natürlich keine Fördermittel. Das heißt, wo ist der Anspruch, das zu bauen? Wieso seid ihr dann trotzdem weiter vorangeprescht und habt dann ja auch letztendlich ein Projektteam vertieft? Welche Fakultäten habt ihr noch mit reingeholt? Welche Leute im Haus waren da drin, jetzt mal ganz bevor Externe dazu kamen? Einfach nur mal, um zu gucken, wie sowas wächst, wo auch da schon die Herausforderungen waren und wie dann die Meilensteine, vielleicht so echt, dass wir uns jetzt mal ganz an diesem Prozess langhangeln bis heute, was ist eigentlich passiert und was lohnt sich da mal ein bisschen tiefer zu betrachten und was ist, ich sag mal, Daily Business.
Viele Fragen. Also fange ich mal von vorne an. Erstmal glaube ich, dass die meisten Krankenhäuser sich da nicht viel Gedanken gemacht haben. Und ich glaube, soweit ich das für meine Community beurteilen kann, dass die wenigsten auch ein richtig gutes, straffes, ambulantes Operieren schon haben. Das glaube ich, ist mal Fakt. Und viele wissen aber, und so sind wir da damals auch rangegangen, naja, wir müssen uns um das Thema mal kümmern. Das scheint ja irgendwie mehr zu werden. Irgendwie haben wir schon immer gedacht, ob unsere ambulanten Prozesse wirklich so gut sind. Wir haben es ja schon versucht, auch besser aufzustellen. Ich glaube, dass wir gar nicht so schlecht sind mit dem, was wir damals hatten, was wir heute noch haben. Das ist sogar sicher so. Da sind engagierte Leute, die sich gut die Prozesse angeschaut haben, aber aufgrund bestimmter baulicher Voraussetzungen, aufgrund bestimmter personeller Voraussetzungen ist es im Grunde so ein bisschen gestrafftes und kostenreduziertes Geschehen wie im Zentral-OP, was wir hier machen. Und dass das auf Dauer nicht die Antwort sein kann auf diese immer größere Anzahl von Patienten, die eben nicht länger stationär liegen, das war uns schon klar. Und alle Annahmen dazu hatten wir eigentlich, sage ich mal, mehr oder weniger aus dem Bauch. Die 5 Seele, die da im Raum sind, die ja viel zu viel sind mittlerweile, kamen aus der Hauptgeschäftsführung. Ja, hat man gesagt, naja, wie viel machen wir denn mal? So 3 oder 4? Nee, 5 wäre schön. 5 hört sich irgendwie gut an. Ohne, das ist, das man hat da nicht gar nicht sich ganz groß Gedanken gemacht, sondern gesagt, das wird schon funktionieren. Das packen wir dann voll und den Rest verbieten wir irgendwie. So war die Herangehensweise. Und nochmal, der große Aha-Effekt war, und das war, glaube ich, auch so der Breakpoint unserer Zusammenarbeit für mich an der Stelle, war, als wir das erste Mal gesehen haben, packst du das gesamte ambulante derzeitige und ich glaube sogar das prognostisch für die nächsten 1-2 Jahre ambulante Geschehen, was wir wussten, also AOP-Katalog plus Hybrid-DRG, packst du das in diesen geplanten, da waren wir schon von 5 weg, 3-Saal-Betrieb, funktioniert das vorne und hinten nicht. Du kannst nicht 3 Säle betreiben, weil da würde ein halber Saal mit betrieben werden können. Ein halber Saal. Das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Und das war an der Stelle, wurde mir dann sofort klar, das hatte ich ja eben schon gesagt.
Vielleicht mal ganz kurz. Ja? Wie sind wir da auf die Sache gekommen? Wir sind jetzt natürlich tief drin, wir wissen genau, was passiert ist, aber lass uns mal richtig so dramaturgisch vorgehen. Also ja. Da gab es dann irgendwann den ersten Tag, da habt ihr dann ja überlegt, wir wollen das jetzt vorantreiben. Dann ist ja da, sind da externe Dienstleister mit reingekommen, vor allem Architekt, und dann seid ihr irgendwie auf das Thema gekommen, wir sollten das doch mal berechnen, oder wie seid ihr da insgesamt ja. So dann auf die Idee gekommen?
Also wir wussten, wir wollen das bauen, wir brauchen ein ambulantes OP-Zentrum, so hieß es damals noch. Die Fläche war relativ schnell klar, da konnte ich mich tatsächlich auch mit dem unserem Cheftechniker hier, Markus Jordan, sehr schnell einigen. Das muss eine quadratische Fläche sein, das muss eine Fläche sein, die man komplett entkernen kann, also die Architektur, die Spielwiese war vorgegeben. Und dann brauchten wir natürlich eine Wirtschaftlichkeitsberechnung und eine Berechnung des Leistungsgeschehens. Und da wir da einen Blick in die Zukunft brauchten, wir wussten ja, was wir machen, aber einen Blick in die Zukunft brauchen, sowohl wie soll es betrieben werden, aber auch was kommt möglicherweise in den nächsten Jahren dazu, seid ihr damit ins Spiel gekommen. Wir haben euch mit den entsprechenden Daten gefüttert, die ihr dafür brauchtet. Das waren die 21er Datensätze, das waren das ambulante OP-Geschehen, das waren unsere OP-Daten, die wir erhoben haben. Es war eine ganze Reihe von Controlling-Daten im Wesentlichen, die wir da weitergegeben haben. Und dadurch ist ja dann sozusagen diese Simulation entstanden, was passiert, wenn wir das in diese grob geplante Fläche 3 Säle reinspielen, was würde das letztlich an der Stelle auch für die Wirtschaftlichkeit bedeuten. Und das war eben dieser Punkt, auf den ich eben raus wollte, wo dann fand ich, das Projekt anfing richtig spannend zu werden und Spaß zu machen. Weil ich glaube übrigens für das gesamte Haus ein Umdenkprozess reinkam. Es geht hier gar nicht ums ambulante OP-Geschehen, sondern es geht eigentlich darum, die Trennlinie richtig zu finden, wer auf der einfachen und wer auf der großen Werkbank behandelt werden muss.
Mhm. Vollkommen ungeachtet der Sektorgrenze. Ne?
Das ist völlig ungeachtet der Sektorgrenze, ganz genau.
Ja, also finde ich auch ein total spannendes Thema. Wir kommen gleich nochmal auf das Thema, was das mit sich bringt, nämlich Fallsteuerung und die ganzen Prozesse, die dahinter funktionieren müssen, damit so eine neue Infrastruktur auch wirtschaftlich arbeiten kann. Ich finde nochmal das Thema mit dem Bauprozess, mit dem Bauplanungsprozess super spannend, weil das ist ja auch für uns so ein richtiges Best-Practice-Beispiel, weil es unheimlich schnell ging, weil da verschiedenste In-house wie externe Sachen, Architekt, eure Medizintechnik, eure Bauplanung, eure Controlling-Funktion, einfach super, super, super gut Hand in Hand, sehr, sehr strukturiert zusammengearbeitet haben. Ich erinnere mich daran, dass das, ich glaube, im November oder Dezember ein Kickoff gab und dann gab es schon ein fixes Datum, wo man einen potenziellen Förderantrag anreichen musste. Und das war so die imaginäre Deadline, oder? So
3 Monate hatten wir. 3 Monate waren es. Echte Zeit für die Machbarkeitsstudie.
Ja. Also eigentlich ausgeschlossen, sagt man noch. Das geht doch gar nicht, oder?
Ja, ich sag mal, wir hatten gute Partner, die Architekten waren gut, ihr wart gut. Was wir hier im Haus wirklich hervorragend machen, ist Projektmanagement. Das funktioniert sehr gut, das ist gut geübt. Manchmal ein bisschen zu sehr betont, das sage ich jetzt mal so als Chirurg, der sich manchmal auch eine schnelle Entscheidung wünschen kann. Aber aus meiner Brille heutzutage im Management bringt es natürlich auch eine Tiefe und Qualität rein, die man auch braucht für solche Fragen sowieso. Und da wir da einfach Druck gemacht haben, dass gesagt haben, wir müssen das fertig kriegen. Damals ging es um Ja, was war die Deadline? Die Deadline war damals, glaube ich, die Fördermittel des Landes, ne, die bis März oder April abgegeben werden
Genau, und
mussten.
da mussten Bauprojekte, glaube ich, alle mit rein. Und
Richtig.
ihr hattet im Prinzip
Ja.
nur die Idee, ne? Und
Genau. Und
alle Kosten mussten ermittelt werden,
so
sowohl
dass
des
wir,
Baus.
genau, und da haben wir halt auch, muss man auch sagen, einfach exzellente Leute in einzelnen Fachabteilungen, ob das Medizintechnik, ob das Bauplanung, ob das Technik, ob das Personal ist, die alle relativ schnell ihren Baustein dazu beisteuern konnten, sodass das Ganze dann in ein Gesamtbild durch euch gekommen ist, mit dem man dann auch was anfangen konnte. Dass uns das, dass das nicht die Realität abbilden würde zu diesem Zeitpunkt, die wir dann jetzt bauen werden, war uns natürlich klar. Es ging ja hier um Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit. Und beide Fragen konnten sich gut beantworten. Die Machbarkeit war sowieso relativ schnell klar. Der Baukörper passt. Technisch ist das umsetzbar. Es kostet auch kein Riesenvermögen. Das ist alles abbildbar. Aber ist es auch wirtschaftlich? Wie muss man es betreiben? Und diese Frage, die finde ich wesentlich komplexer ist, ist auch wirklich schnell beantwortet worden. Ja, da haben alle gut Hand in Hand gearbeitet. Das braucht man dann.
Ja, das sehe ich auch so. Das ist auch ein, ja, einmalig möchte ich nicht sagen, aber dass ihr da vor allem in-house sehr, sehr gut strukturiert vorgearbeitet habt und einfach die richtigen Partner, also auch das Projektmanagement, wie du es richtigerweise sagst, sowohl von euch als auch vom Architekten, muss man da, finde ich,
Ja,
lobend erwähnen, der da
stimmt.
wirklich sehr stringent durchgezogen hat. Das ist natürlich für uns dann auch sehr, sehr angenehm, weil man die Sachen, die man braucht, wir können ja auch nichts alleine machen, dann einfach zielgerichtet richtig bekommt. Vielleicht noch einmal ganz kurz, was sind denn die Sachen, die da eigentlich so dann Teil von waren? Jetzt einfach mal, um es nach außen zu zeigen. Also wir haben gerade gesprochen, die Daten wurden analysiert, daraus hat sich eine Kapazitätsplanung ergeben. Dann war klar, welchen Flächenbedarf wir haben, dann war die Fläche klar, dann ist letztendlich auch so eine Art Grundriss nach einem Betriebskonzept in so einer Simulation gelaufen. Und was sind dann so die nächsten Punkte? Ich meine, jeder kennt letztendlich Bauprojekte und weiß, wie die laufen. Hier ist es aber aus meiner Sicht so ein bisschen anders gelaufen, ein bisschen pragmatischer, um letztendlich diese Grobkosten zu kalkulieren. Da waren jetzt nicht diese elendig langen Prozesswege, auch diese ganzen Nutzerabstimmungen nicht in dem Maße, wie sie sonst bei so einem Krankenhausneubau üblich sind, sondern es war wesentlich pragmatischer. Wie ist das entstanden mit den, wer hat die Kosten für Medizintechnik rausgesucht und so weiter und so fort?
Das ist sicherlich ein großer Vorteil, dass unsere, dass, es gibt ja wesentliche Kostenpunkte dabei. Man wird nicht immer alles richtig erfassen, aber Medizintechnik ist ein Riesenthema, Bauen ist ein Riesenthema, Personal. Ich würde mal sagen, wenn man die drei hat, da hat man schon, du wirst es besser wissen, aber 80% wahrscheinlich der Kosten erfasst, vielleicht auch mehr. Und alle drei Bereiche sind einfach so, dass sie eigenständig Kostenschätzungen, Kostenanalysen aufstellen können und mit belastbaren Zahlen auch in das Projekt reingehen können. Das haben wir von der Medizintechnik sofort bekommen. Die wussten, was gehört da rein. Die haben ihre hinterlegten Preise. Die sind natürlich nicht verhandelt oder Produkt B ist da nicht mit drin, aber wir haben eine gute Schätzung, um was es eigentlich geht. Und das haben wir wirklich, da haben wir, glaube ich, eine gute Struktur, solche Dinge, solche Fragen auch schnell zu bearbeiten. Beim Bauen ist es genauso. Im Personal ist es auch so, das funktioniert hervorragend. Und jetzt, wo du es sagst, ich habe mir da nie Gedanken drüber gemacht, klar, das kann auch anders laufen.
Naja,
Das kann
also.
viel schlechter laufen. Jetzt müssen wir erstmal raussuchen und wie, keine Ahnung, haben wir noch nie verhandelt, weiß nicht, was das kostet und hin und
Ja, auch
her.
das Thema, ne, Art und Umfang von Ausstattung. Also das Beispiel ist immer das Narkosegerät. Da gibt es welche für 30.000 Euro und welche für 150.000 Euro. Und die können halt mehr für 150.000 Euro. Das ist halt die Frage, was braucht man, ne, in so einem ambulanten, elektiven Setup und was ist nice to have? Und da seid ihr aus meiner Sicht sehr, sehr kooperativ gewesen, wusstet schon genau, dass es da verschiedene Ausprägungen von Art und Güte gibt. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Vorteil, dass man nicht immer mit der Bazooka auf den Spatz schießt, wie ich
Ja.
sehr gerne sage, ne?
Ja, man darf das auch nicht alleine machen, sondern man muss immer wieder Abstimmungsrunden haben, entweder intern oder auch mit euch extern oder mit den Architekten. Da haben wir relativ viel Abstimmungsrunden gehabt, daran kann ich mich erinnern. Also wir haben uns bestimmt vom Projektstart und den notwendigen Daten, die wir da erstmal geliefert haben, 6, 8 Mal, würde ich sagen, war ich auch schon allein in Abstimmungsrunden mit drin. Und da wurden natürlich auch im Detail die Fragen behandelt. Was braucht man für eine Narkoseausstattung? Wie groß muss der Saal sein? Also Dinge, die man eben auch mal abschätzen muss, damit man überhaupt weiterkommt. Und da konnten wir uns ja relativ schnell immer auf Annahmen einigen, die, glaube ich, auch tragfähig sind.
Sehe ich ganz genauso. Das heißt, 3 Monate, einmal um die Kosten zu kalkulieren, ist ja noch hier besonders zu erwähnen, dass es ja im Bestand letztendlich gebaut wird, mit leichten Änderungen, leichter Ausweitung in der Fassade, was ja auch Rückbau bedeutet, was ja auch nicht immer ganz so einfach ist. Das muss man halt alles gut auf der Pfanne haben, gut kalkulieren. Manchmal ist der Bestand auch nicht so gut nutzbar, beispielsweise eine ehemalige Radiologie, wo viel Beton verbaut wurde, HF-Käfig, ist teilweise der Rückbau teurer als der gesamte Bau eines Sandwich-Gebäudes, ne, habe ich schon erlebt. Das finde ich auch, ist ein sehr gutes Thema hier in einer sehr, sehr großen Fläche mit wenig statischen Elementen, wo man sich frei austoben konnte. Das war ein extremer Vorteil. So, dann hatten wir nach 3 Monaten, hatten wir einmal eine ziemlich genaue Schätzung, was das kostet, das Gebäude zu errichten. Ziemlich genaue Schätzung, was dann diese einzelnen Fachabteilungen der TGA, also Raumlufttechnik, Elektro, was da eben alles zugehört. Und eben aber auch die Ausstattung medizintechnisch, aber auch auf der Küche letztendlich eine Gabel und ein Messer und auch eine Tasse. Und jetzt kommen wir zu dem entscheidenden Thema, was darauf einzahlt, ob es dann eben weitergeht oder nicht, nämlich das Thema Wirtschaftlichkeit. Und das ist ja, glaube ich, das, was du mit Aha-Effekt geschrieben hast, zum Greifen komme. Ich erinnere mich sehr gut an die Präsentation. Wir haben nämlich, glaube ich, 2 Cases gerechnet. Wir haben uns intern abgestimmt, haben gesagt, wir können eben hier nur die Ambulanten, und da gab es ja noch nicht so viel Hybrid-DRG, aber die da schon klar waren, haben wir natürlich mit eingerechnet und haben dann, wie du richtigerweise gesagt hast, hätten nur einen halben Saal füllen können, ne, zu dem Zeitpunkt. Und dann haben wir uns, glaube ich, hingesetzt und geguckt, was man so machen kann, und wir haben euch einen Vorschlag unterbreitet, und das hat eine gewisse Änderung gehabt, und das finde ich eigentlich mal ganz spannend, weil heute sind wir ja schon relativ weit in diesem Weg, der damals noch so ziemlich aha war, und heute ist es ja eher so, zum großen Teil, ja, ist schon wirklich so, ne? Und das ist, finde ich, so ein spannender Aspekt, der eben auch alle Krankenhäuser betrifft. Es wird sich was ändern, Fallströme ändern sich, und das hat nicht mit ambulant und stationär zu tun, sondern mit planbar und nicht planbar.
Ja, richtig, ja.
Genauso ist es, kann ich nur bestätigen, ist ein Paradigmenwechsel. Die Krankenhäuser haben das ambulante Operieren ja letztlich über viele Jahrzehnte stiefmütterlich behandelt, weil sie es auch nicht mussten, weil es auch nicht ihr Kerngeschäft war. Durch den Druck, der jetzt entstanden ist, durch die Ambulantisierung, muss man darauf reagieren, und dann kommt man eben auf solche Fragestellungen, und dieser Bruch, dass es gar nicht darum geht, also Ambulantisierung nicht bedeutet ambulante Fälle oder stationäre Fälle, sondern gesunde oder kranke. Oder wie hast du es eben gesagt?
Ich spreche eigentlich immer in standardisierbar und nicht
standardisierbar. Standardisierbar meint aber das Gleiche.
Weil elektiv, ja, ist ja eigentlich auch schon ein besetztes Wort, was richtig, eigentlich auch nicht immer richtig ist in diesem Kontext.
Aber man kann es so oder so beschreiben, aber es meint ja eben, dass der Patient, der sehr standardisiert, relativ gesund operiert werden kann, der gehört eben auf diese Werkbank. Und das ist aus meiner Sicht, ich habe auch schon mit euch ja zusammen auch schon mal Vorträge und aber auch anderen Stellen schon, auch im Berufsverband, werde ich auch nicht müde, dieses Thema anzubringen, weil ich glaube, dass das einer der entscheidenden Punkte ist, wie wir uns zukunftssicher aufstellen. Denn wir können das Thema ambulantes Versorgen von Patienten nicht mehr von uns weisen. Wir müssen das machen. Nicht nur, weil es vielleicht sonst kein anderer macht, weil Versorgungsaufträge haben wir ja als Krankenhäuser nicht so sehr dafür, aber wir haben ja irgendwie so, sag ich mal, moralischen Versorgungsauftrag. Irgendwer muss sich auch um die Menschen kümmern. Das ist das eine. Aber wir brauchen diese Patienten auch. Wir brauchen sie auch, weil wir ihnen zeigen können, wie viel Kompetenz wir in dem Bereich haben, sodass sie vielleicht auch für komplexere Eingriffe zu uns kommen. Ne, weil das Ganze nur ineinander mittlerweile greift. Wir können stationär und ambulant nicht mehr wirklich voneinander trennen. Und das ist eine Wechsel aus meiner Sicht, jetzt in 35 Jahren im Gesundheitswesen, wo ich im Wesentlichen eben immer stationär auch tätig gewesen bin, in der Wahrnehmung, was wir eigentlich tun müssen, auch aus den Krankenhäusern heraus. Und ich finde, man kann da nicht genug darauf hinweisen. Ich weiß, dass das in vielen Köpfen noch nicht angekommen ist. Definitiv nicht. Wenn ich mit meinen Kollegen auch in der Fachgesellschaft spreche, ist das Thema nicht wirklich. Vielleicht müssen wir es auch als, sage ich mal, nicht kommunal unterstütztes Haus, als Nicht-Uniklinik mit den schwierigsten Finanzierungsvoraussetzungen von allen, die frei gemeinnützigen, vielleicht müssen wir es besonders. Kann schon sein, dass wir da auch mehr nach vorne gehen müssen. Aber wer das Thema nicht bearbeitet, wird das Spiel verlieren, glaube ich. Also ich glaube, dass das einer der wesentlichen Punkte ist, um Krankenhäuser auch überlebensfähig aufzustellen. die Sachen, die wirtschaftlich dort nicht operiert werden können, so rauszunehmen, dass sie zumindest kostendeckend gemacht werden. So, finde ich, kann man es gut zusammenfassen. Und da ist Patientensteuerung das A und O.
Mhm. Und die müssen dann halt in die Prozesse gesteuert werden, die dann letztendlich unterm Strich bei der Deckungsbeitragsrechnung irgendwie positiv sind. Ich meine, am Ende ist es natürlich immer eine Mischkalkulation. Es ist auch immer mir wichtig, dass man auch nie müde wird, auch Sachen anzubieten in der Versorgungsstruktur, die auch defizitär sind. Aber unterm Strich muss es irgendwie auskömmlich sein. Es sollte keine Liebhaberei sein.
Es ist ja, Entschuldigung, wenn ich das noch ergänze, es ist ja übrigens, das Thema trifft ja auf andere Bereiche auch noch zu. Das trifft auf die nicht operativen Fächer ganz genauso zu, die auch einen ganz enormen Ambulantisierungsdruck haben. Es trifft auf die Notaufnahmen zu, dass man da sehr gut trennen muss, was ist wirklich in den Notaufnahmen richtig und was eben nicht. Das ist ja sogar, sage ich mal, in der Allgemeinheit schon ziemlich gut angekommen, dass man mit Schnupfen, Husten, Heiserkeit da auch nicht viel zu suchen hat. Es betrifft das ganze Thema der ambulanten Sprechstunden, der ambulanten Versorgung im Sinne von Patientenaufnahme, Prämedikation und sowas. Alles diese Themen muss man bearbeiten, sich da richtig aufstellen und die dahin packen, wo sie hingehören, dass sie möglichst wenig Ressourcen, also auch Geld, verbrauchen.
Lass uns da gleich nochmal auf das Thema kommen, Fallsteuerung und die ganzen anderen Bereiche im Krankenhaus, die auch so ein, ja, ein Paradigmenwechsel in der Zu- und Abwägung von Strömen erfordern, um durch Taktung dann wieder wirtschaftlich zu werden oder zumindest im Erlösverlust gegenzusteuern. Denn Erlösverlust ist es ja erstmal. Wir waren gerade so auf dem Ziel in der Historie, jetzt auf dem Zielbild des wirtschaftlichen, ja, der Darstellung und haben letztendlich aus AOP EOP gemacht in der Bezeichnung. Ich erinnere mich an so eine Folie und da waren zwei Gewinn- und Verlustrechnungen. Die eine hieß AOP mit den vorher beschriebenen Fällen mit einer Auslastung von 0,5 Sälen und einem Defizit von X oder Y. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall defizitär und auch nicht nah an der Schwelle. Und was haben wir dann gemacht und was war der Effekt?
Weil der Anstoß kam von euch. Wir haben es dann nur irgendwie auch schnell kapiert und tragen es auch heute von uns her. Der Effekt war, alles das, was jetzt sowieso im Krankenhaus noch in den ADRGs kurzstationär ist, einfach ist, nicht komplex ist, so wie wir es steuern wollen, da auch reinzusteuern. Das heißt, auch ADRGs in so einem elektiven OP-Zentrum zu operieren, wenn sie zu dem Setting passen. Also wenig, nicht besonders krank, standardisierbare Operation, die auch einen gewissen Zeitumfang nicht überschreitet, das sind ja so die wichtigsten Kriterien. Und da kann man eben auch, findet jeder, wenn er in sein Portfolio guckt, seiner stationären ADRG-Patienten eine ganze Menge, ich habe ja jetzt gelernt, bis 30%, die da man da reinsteuern kann. Und da kam der Anstoß damals von euch und wir haben das, glaube ich, auch relativ schnell kapiert und haben es auch versucht, in unsere strategischen Überlegungen sofort zu implementieren. Was ja im Übrigen nicht nur in diesem OP Konsequenzen hat oder in der Steuerung der OPs, sondern eben auch in stationäre Nachsorge und oder überhaupt Nachsorgekonzepte und so weiter, muss man über viele Dinge nachdenken. Ist ja nicht alleine da, ich operiere und dann ist erledigt.
Nein, das ist in der Tat eine Änderung des Versorgungspfads. Ja, also man muss natürlich die Patienten so selektieren, dass sie letztendlich unter medizinischen Kriterien auch in so einem reduzierten Setup darstellbar sind. Der Paradigmenwechsel dabei ist ja, dass man klare ADRG-Fälle hier schon ganz klar in einem Fast-Track-Setting operiert und nicht mehr ein rein ambulantes OP-Zentrum hat, sondern ein elektives OP-Zentrum oder ein Fast-Track-OP-Zentrum, wie man sagen würde. Das heißt, die Patienten werden standardisiert, weil sie eben planbar sind, abgearbeitet von einem eigenen Team, eigenes Business Center und kommen danach eben entweder auf Station, was bei einem Teil der Hybrid-DRGs der Fall ist und was bei den geplanten ADRGs der Fall ist. Und die anderen gehen eben ambulant über den Ruheraum in diesem Konzept jetzt nach Hause. Das hat natürlich auf der einen Seite den Effekt, dass im Zentral-OP diese Umsätze wegfallen, aber auch Kapazitäten frei werden. Das heißt, man hat Fallsteuerung, die man dann betreiben muss, um das wieder aufzufüllen. Wir hatten das Thema ja auch schon, dass dann, um wirklich Kosten zu sparen, natürlich andernorts auch Ressourcen eingespart werden oder anders genutzt werden müssen. Wir haben aber den entscheidenden Vorteil, dass wir eben diese Fälle, die wir als solche identifiziert haben, und da kommt ja noch hinzu, das sind ja solche Fälle, die wir ich sag mal, Blick in die Glaskugel bis 2030 auch in der Hybrid-DRG sehen könnten. Das heißt, wenn man sagt, man baut jetzt, da muss man ja für die Zukunft bauen. Das wäre aus unserer Sicht, und so sind wir herangegangen, Teil der Zukunft. Das heißt, wir haben eigentlich gar nicht uns die A-DRGs rausgesucht, sondern die zukünftigen Hybrid-DRGs und haben einfach gesagt, die planen wir direkt mit ein in die Steuerung und nehmen auch die A-DRG-Vergütung mit, solange es geht, haben dadurch auch einen klaren stationären Anteil im Versorgungspfad dieses Fast-Track-OP-Zentrums. Und wenn sich eben das irgendwann ändert, dass dort dann HDRG dran steht und nicht mehr ADRG, dann schickt man die einfach entweder zu 90% nach Hause oder wenn es eben notwendig ist, auf Station. Das hat dazu geführt, dass ihr dann letztendlich nicht aufgehört habt zu überlegen, das zu planen, sondern weitergedacht habt. Und jetzt wäre super spannend für mich, nochmal zu hören, wie das so bei euch dann gewerkelt hat. Ich meine, ich war ja nur bei einem Präsentationstermin dabei, so diese internen Gespräche dahinter, wie dieser Paradigmenwechsel, also einmal kill und neu.
Naja, kein Krankenhaus gibt gerne DRG-Fälle ab. Das ist, ich würde mal sagen, alle Krankenhäuser versuchen, möglichst stationär zu halten, was stationär zu halten ist. Wir haben ein gutes MD-Management hier, sodass wir das auch im Wesentlichen schaffen. Aber eigentlich wollen wir da ja nichts rausgeben, weil diese Fälle verlieren wir ja dann auch im Krankenhaus ein Stück weit. Stimmt nicht ganz, aber trotzdem ist das, ja, da muss man drauf reagieren. Und deswegen, weil natürlich diese Vorstellung, wir verlieren, geben da Fälle, die wir vielleicht viel länger halten können im Krankenhaus, in so einem Fast-Track-Sendung, lassen die nur kurz stationär, stößt nicht auf Begeisterung erstmal. Man muss das überzeugen. Da waren der André Wolters, der Chef des Medizincontrollings und ich mussten auch die Geschäftsführung davon überzeugen, dass das nur so der richtige Weg sein kann. Einfach auch mit der Zukunftsperspektive, wie du schon sagst, das werden ja sowieso Hybrid- oder ambulante Fälle in Zukunft. Und mit dieser Überlegung sind wir dann, also nachdem wir uns davon erholt haben, dass unser ambulantes Geschehen alleine nicht reicht und wir eigentlich alles so lassen können, haben wir gedacht, nee, jetzt müssen wir gucken. Und die Idee, die da eben kam, die einfachen Fälle mit reinzunehmen, die standardisierbaren Fälle, war dann eben so charmant, dass wir da sehr schnell weiter drüber nachgedacht haben und das auch wirklich in unsere strategischen Überlegungen implementiert haben. Man muss auf der anderen Seite natürlich auch überlegen, was passiert dann im Krankenhaus? Was passiert mit den Fällen, die vorher im Zentral-OP operiert worden sind, die dort jetzt rausgenommen werden? Die bleiben zwar ja auch in den ADRGs erhalten, aber trotzdem sind sie aus dem Zentral-OP raus. Und aus meiner Sicht kann die Antwort, ja, das kann zwei Richtungen gehen. Man kann sagen, es zahlt auf den Fachkräftemangel ein, wir können ein bisschen Personal dort sparen, wir können vielleicht einen von unseren 8-OP-Sälen schließen, was auch immer. Das kann die eine Antwort sein, also Kostenersparnis auf der Seite. Die andere Antwort, die mir persönlich lieber wäre, wäre Wachstum hin zu komplexeren Fällen im Krankenhaus, also erhöhten CMI erreichen, schwierigere Fälle operieren. Übrigens auch mehr Zeit zu haben für die Fälle. Es ist nicht so tödlich, wenn man schwierige Fälle hat als Operateur, das kann ich auch selber sagen, als wenn um 2 schon der Anästhesist reinkommt und sagt, ihr müsst fertig werden, wenn es gerade schwierig ist, weil da stehen noch 2, die kurze Eingriffe, die noch gemacht werden müssen. Das erzeugt einen Druck, der dem Patienten nichts nützt und dem Operateur auch nur Herz-Kranz-Gefäß-Verengung macht. Wenn man da ein bisschen mehr Luft hätte, sagt, das komplexe Fälle dauern ihre Zeit. Das kann auch mal 4 Stunden dauern, dann ist es eben so, oder 5. Das ist nicht so wichtig, ob wir heute 2 oder 3 Fälle in diesem Saal schaffen. Kann das für die Arbeitszufriedenheit und für die Qualität der Medizin auch sehr wertvoll sein. Aber unterm Strich sollte eigentlich diese Lücke, die entstehen würde, wenn wir diese Fälle rausnehmen und im elektiven OP-Zentrum operieren, gefüllt werden, aus meiner Sicht, durch hochwertige, qualitative Medizin in komplexen Fällen.
Also, wie gesagt, ich finde das ein super schlüssiges Konzept. Auch das, was du gerade beschrieben hast mit der Nachnutzung so eines ZOPs und der Entzerrung Ja, ich meine, ich glaube, da sind sich alle einig, dass diese Mischsituation in so einem ZOP mit komplexen Krankheitsbildern, dazwischen dann ambulante Fälle und auch planbare, dass das nur Vorteile mit sich bringt, ja, auch was die Ressourcenallokation dahinter betrifft, ja, das ist ja, man kann sich wesentlich entspannter auf das konzentrieren, was da wirklich dann auch die Case-Mix-Punkte bringt. Man macht es im Prinzip leistungsgerecht, ja, und da hat sich einfach in den letzten 30 Jahren medizinisch eine Menge getan.
Ein wichtiger Punkt, den sollte man nicht vergessen, der gehört nicht in die Wirtschaftlichkeit, ist das Problem der Ausbildung. Die Ausbildung von jungen Ärztinnen und Ärzten wird unter der Ambulantisierung leiden. Warum? Weil verschieben wir diese Fälle in Fast Track, dann können wir nicht ausbilden. Ausbildung dauert Zeit, die OPs würden nicht in dem Zeitfenster operiert werden können. Und die komplexen Fälle sind nichts für die Jungs oder Mädchen, die anfangen. Jedenfalls nicht sofort. So dass wir da ein großes Problem haben. Meine Lösung ist, ich gucke da natürlich auch aus der Brille des Berufsverbandes drauf, der Deutschen Neurochirurgie, wir müssen uns dann an der Stelle auch Freiräume zugestehen, wo wir sagen, es gibt auch diese Fälle, die eigentlich Fast-Track-Fälle sind, die aber dann doch irgendwie mit Ruhe Ausbildungszeit operiert werden. Da müssen wir Quoten festlegen, die müssen ungefähr mit dem übereinstimmen, dass die jungen Ärzte und Ärzte eine gute Ausbildung kriegen. Das muss man mitdenken. Wir haben auch nichts gewonnen, wenn wir das Ganze super wirtschaftlich machen, aber am Ende des Weges keine qualifizierten Ärzte mehr haben.
Absolut. Also ich bin da hundertprozentig bei dir. Das ist das Thema, was ja natürlich überall aufploppt. Wir haben da auch mit einzelnen Häusern auch schon sehr, sehr gute Lösungen erarbeitet. Eine davon ist, dass beispielsweise entweder jeden Freitag oder 14-tägig Freitag ein Ausbildungstag ist, wo die OPs doppelt so lang geplant werden wie üblicherweise. Denn da haben wir wieder das Thema Separierung, Standardisierung und planbar. An dem Tag ist keiner genervt. Da kann man die ganze Zeit Fragen stellen, nicht zwischendurch irgendwas und nicht richtig lernen. Du kennst es sicherlich auch. Das ist halt ein qualitatives Lernen dann. Und dann kann man natürlich sagen, ja, ob 14 Tage ausreicht. Die sind ja sonst auch im Setup, ne? Und da wird es auch sicherlich in Zukunft auch andere, ja, Fortbildungs- oder Weiterbildungskonzepte geben müssen, wo auch die KV und die Krankenhäuser einfach noch gezielter zusammenarbeiten müssen, um wirklich so einen Ausbildungsplan gemeinsam zu entwickeln. Wir haben das zum Beispiel bei uns, wir haben ja in unserer eigenen Einheit OTAs ausgebildet, also eigene MFAs dann weitergebildet mit einer Schule in Düsseldorf, und die haben natürlich dann auch bei uns eben nur diese elektiven Fälle gehabt. Das heißt, wir hatten das Problem andersrum und haben dann mit dem städtischen Klinikum in Solingen eben einen Vertrag gehabt, mit dem wir kooperiert haben, dass wir eben diese komplexeren Ausbildungspunkte dann da gemacht haben. Und das aber eben in Standards, und so kommt man, glaube ich, weiter. Aber es ist in der Tat ein großes Problem, das muss gelöst werden, und da gibt es aber auch Mittel und Wege für, wie es eigentlich im System, das ist ja meine Meinung, für fast alles eine Antwort gibt. Die ist nur meistens auf der anderen Seite der Mauer, und die Mauer ist nicht überall durchlässig genug, und so muss man eben dann so ein bisschen kreativer oder smarter denken. So, jetzt würde ich noch gern einmal so Richtung Ende darauf kommen. Das war jetzt vor 2 Jahren knapp, was wir gerade berichtet haben. Was denn danach noch passiert, und wo steht ihr heute? Und danach vielleicht nochmal ganz kurz auf die Themen, die sonst noch so am Schuh drücken. Aber vielleicht nochmal, um dieses EOP-Thema aufzugreifen. Was ist passiert, nachdem klar war, hey, es gibt eine Wirtschaftlichkeit, es ist baulich abgestimmt, und was macht man dann?
Ich glaube, dass der Lösungsansatz, der Versorgungsweg, der damit aufgegangen ist, den wir ja vorher so in der Form gar nicht kannten, der ist jetzt auch in unserer DNA implementiert. Das haben wir verstanden. Das rollen wir auch letztlich für alle anderen unserer Einrichtungen, wo das eine Rolle spielt, mit aus. Also nicht in der BBT, sondern nur hier in der Region. Im Moment hakt es an der Finanzierung. Die Investitionen des Bundeslandes NRW sind, wie soll man es formulieren, eher etwas gebremst gerade aus verschiedenen Gründen. Der Transformationsfonds des Bundes hat da auch nicht nur Gutes jetzt für uns gebracht, da wurde auch kein Füllhorn aufgemacht, sondern eher nur, sag ich mal, Verantwortung verlagert, ist so ein bisschen der Eindruck weitergegeben, so dass wir jetzt im Moment so ein bisschen da stehen und noch nicht eine hundertprozentig klare Finanzierung haben. Hätten wir die, würden wir morgen die erste Wand dort einreißen, wo wir das bauen wollen. Das ist der Stand des ambulanten oder elektiven OP-Zentrums. Was man wissen muss, ist, oder was uns klar ist, dass man jetzt beim Bauen das wichtigste Thema mitbearbeiten muss, das ist Patientensteuerung. Denn dafür haben wir eigentlich noch keine Struktur, da die richtigen Patienten in die richtige Einrichtung zu steuern. Das muss jetzt dann parallel aufgebaut werden, das muss fertig sein, wenn der Bau betriebsbereit ist.
Das ist ein schöner Übergang auf den letzten Teil, nämlich Patientensteuerung. Du hast vorhin schon gesagt, es gibt verschiedene andere Bereiche im Krankenhaus, die Funktionen, Kardiologie. Wir haben das Thema in der Onkologie gesehen. Wir haben das Thema Notaufnahme, die sich auch teilweise neu erfinden muss. Erklär doch mal aus deiner Sicht als Medizinstratege, was sind die relevanten Bereiche bei euch und wo legt ihr den Finger drauf, was dann alles neu gesteuert werden muss? Und dann vielleicht nochmal ganz kurz darauf, wie man das machen könnte.
Ja, da kann man ja von bis, was ist das Wichtigste? Also einer unserer großen Baustellen ist der EOP, das haben wir besprochen. Wir bauen derzeit physisch, aber auch in den Prozessen strukturell unsere Notaufnahme um. Die Notaufnahmen kranken ja auch an letztlich nicht auskömmlicher Finanzierung, weil wir auch viele Bagatellfälle haben, weil wir hier gerade in Paderborn, dadurch, dass wir die eine Notaufnahme geschlossen haben, natürlich jetzt auch einen extremen Zulauf hier in unserem Notfallkrankenhaus haben. Da müssen wir reagieren. Das ist auch schon im Grunde in den letzten Zügen des Projekts. Auch da werden wir, sobald die Finanzierung klar ist, in die Umsetzung gehen. Für mich war immer klar, Und das ist mittlerweile auch zumindest mal, sag ich mal, die Saat ist ausgebracht, dass die ganzen Sprechstunden im Haus, die ganzen verschiedenen ambulanten Prozesse, die wir so machen, irgendwo an einer Stelle sinnvollerweise gebündelt werden. Ich sag's mal ganz praktisch, es macht ja keinen Sinn, dass jeder Chefarzt seine eigene Sprechstunde mit zwei MFAs hat, die dann Vorhaltung haben für Untersuchungen und Blutentnahme und sonst was. Sondern das sollte man an einer Stelle auch aus Personalpooling-Gründen zusammenbringen. Alle ambulanten Dinge im Krankenhaus an einer Stelle, außer des Notfallgeschehens, also alles, was nicht Notfallgeschehen ist und ambulant im Krankenhaus durchgeführt wird, sollte an einer Stelle zusammengeführt werden. Also so diese Idee eines Ambulatoriums, wo einerseits Prämedikation, stationäre Prozesse, aber auch Sprechstunden gemacht werden, diese ganzen Dinge dann wirklich, weil es gibt auch gar keinen Grund, warum man das nicht machen sollte. Es gibt an bestimmten Stellen besondere Voraussetzungen, die eine oder andere Fachgebiet braucht dann apparativ was Besonderes, aber das ist im Wesentlichen lösbar. Mhm. Und allein um einen gemeinsamen Personalpool an der Stelle zu generieren, haben wir das fest im Blick und versuchen, das umzusetzen, sobald wir klar sind, wo wir das auch von der Fläche her machen können. Als letztes noch, wir wollen auch unsere gesamten endoskopischen Prozesse an einer Stelle bündeln. Also nicht nur die Gastroenterologie, sondern auch die Pulmonologie, also so eine Art endoskopisches Zentrum. Das ist auch schon sehr konkret geplant. Auch da ist es sinnvoll, Personal zusammenzuführen, nicht Doppelvorhaltungen zu machen, auch zwei Dienstreihen letztlich noch zu haben für etwas, was man natürlich auch Crossover machen kann. Wer gastroenterologisch Endoskopieassistenz machen kann, kann es im Regelfall, wenn er gut angelernt ist und entsprechend das verstanden hat, auch in der Bronchoskopie machen, solche Dinge. Da sind wir jetzt auch ganz konkret dabei. Das sind so unsere größten Baustellen. Synergien nutzen, ganz genau.
Ja, also vielen Dank. Ich fasse das mal zusammen, bevor ich dann auf meine Abschlussfrage komme. Also ich höre es raus und es erfreut mich sehr, dass ihr das Thema Standardisierung und Trennung von standardisierbaren zu nicht standardisierbaren Eingriffen im gesamten Krankenhauskosmos absolut verstanden habt und heute auch schon lebt, die Strukturen in sämtlichen Bereichen, die jetzt quasi von dieser Transformation betroffen sind, schon zumindest in der Uridee plant. Dass es allerdings dieses Zentrumsbildung im Sinne von Kompetenzzentren, muss ja nicht immer räumlich auch ein einzelnes Zentrum sein, auch wenn das natürlich sicherlich sehr gut wäre, kann nur funktionieren, wenn Patienten richtig gesteuert werden. Eine Steuerung muss verschiedene Bestandteile haben. Klar, das Thema Erlössteuerung, aber auch Versorgungssteuerung, Zeitmanagement. Das muss pragmatisch funktionieren. Dafür gibt es heute nur wenige, ich sag mal, Modelllösungen, auf denen man aufbauen kann. So richtig gelöst ist das Problem noch nicht. Das muss entwickelt werden, um am Ende auch durch diese verdichteten, schnellen Fast-Track-Strukturen wirtschaftlich zu arbeiten, muss das alles ineinander greifen. Und dann bleibt trotzdem am Ende das Thema der Finanzierung. Es ist nach wie vor ein Thema, dass diese Eingriffe einfach unterkalkuliert sind. Das wird auch eine Verdichtung nicht ändern. Das heißt, perspektivisch kann man damit überleben und wird auch wirtschaftlicher. Aber es muss sich was ändern. Es muss auskömmlich vergütet werden. Und das andere Thema ist die Infrastruktur. Da hast du gesagt, auf die Fördermittel von Ländern kann man sich da nicht verlassen. Gerade im ambulanten Bereich ist das ja auch überhaupt nicht vorgesehen. Das heißt, man wird sich das Geld am Kapitalmarkt holen müssen. Und da muss man halt abwägen, wo dann der Break-Even ist, das weiterlaufen zu lassen im Setup, was letztendlich die teure Variante ist. Ne? Als letzte Frage stelle ich immer gerne die, nämlich wenn du einen Hebel hättest, im System etwas bewegen zu können. Ich sag jetzt nicht, du wärst Bundesgesundheitsminister, aber du hättest eine Sache, die du dir so rauspicken kannst. Ja, das ist in der Tat so. Das ist so. Was wär's? Was würdest du machen? Was würdest du ändern? Also es kann jetzt eine Gesetzeslücke sein, es kann auch.
Ja, habe ich konkrete Vorstellungen. Ja. Also die Sektorengrenze aufzuheben wäre natürlich das Wirkungsstärkste. Ist aber, glaube ich, ausgeschlossen. Wir brechen das ein bisschen auf, es wird besser und wir reagieren ja auch auf diese Veränderungen, aber es wird nicht diese hier ambulante, niedergelassene Ärzteschaft geben und auf der anderen Seite die Krankenhäuser. Das wird so bleiben, da wird sich, glaube ich, grundsätzlich nichts dran ändern. Der größte Hebel aus meiner Sicht, um die Sache besser zu machen, ist eine Finanzierung, die es uns ermöglicht, durchzuatmen und die richtigen Schritte zu machen. Natürlich kann das nicht irgendwie, weil das Geld ist begrenzt, ausgeschüttet werden und jeder kann sich dann die Welt schön machen. Ich würde anders rangehen, ohne dass ich das wirklich jemals zu Ende gedacht habe. Aber wenn ich das steuern könnte, würde ich es über die Ergebnisqualität steuern. Mhm. Dadurch würde sich aus meiner Sicht nicht sofort, aber innerhalb von wenigen Jahren eine Landschaft bilden, die hohe Kompetenz, hohe Qualität anbietet, aber nicht mehr so dicht versorgt ist, wie wir es jetzt haben, sondern mehr Zentrenbildung, mehr Kompetenzbildung. Das Thema Ergebnisqualität ist leider in Deutschland ganz stiefmütterlich, finde ich, eines der wichtigsten Dinge, auch wenn man natürlich vielleicht als Arzt oder Ärztin Sorge hat, bleibe ich dann am Markt oder nicht. Aber wir müssen uns dem stellen. Wenn wir uns dem nicht stellen, reicht das Geld nicht. Und ich glaube, wir können das Geld besser und für bessere Qualität einsetzen, wenn wir denen, die da sind, Luft zum Atmen geben und sie nicht ständig drangsalieren, dass die Finanzierung schlecht ist, ihnen aber Aufgaben geben, die sie gut erfüllen müssen, was die Qualität betrifft. Das wäre mein Ansatz. Und ich glaube, das wäre sogar ein Ansatz, den man noch umsetzen könnte. Sektorengrenzen aufzugeben, halte ich für ausgeschlossen. Wird zumindest zu meinen Webzeiten, glaube ich, nicht mehr kommen.
Ja, also das, was du beschreibst, der erste Schritt ist ja gemacht in die Richtung. Ne? Wobei natürlich dieses Survival of the Fittest hier jetzt einfach unkontrolliert passiert und da sicherlich noch einiges passieren muss, damit das ein zielgerichteter Prozess wird. Aber wir sind auf dem Weg schon, ne? Das muss man ganz klar so sagen.
Aber wir werden die niedergelassene Ärzteschaft behalten.
Ich meine jetzt das mit dem Qualitätszentrierten. Ne? Dass man letztendlich die niedergelassene Ärzteschaft, das ist auch, also wenn ich sage, dass ich die Sektorengrenze gerne einreißen wollen würde, hat das vor allem mit den Finanzierungstöpfen zu tun. Ja. Ne? Nicht mit der doppelten Arztschiene. Ne? Das ist für mich vollkommen fein und eigentlich auch ein Privileg in Deutschland, niedergelassene Ärzte zu haben. Das funktioniert auch gut.
Wenn es bezahlbar wäre.
Aber es muss halt der Ort, wo Leistung erbracht wird, also die Infrastruktur des OPs, da muss ein Krankenhaus beispielsweise ganz unkompliziert die Ressourcen von niedergelassen nutzen können und andersrum. Und das ist aktuell durch Finanzierungstöpfe einfach nicht miteinander vermischbar. Ne? Also das ist einfach das Hauptthema, ist diese Finanzierungslogik dahinter. Und da müsste man was ändern. Natürlich kann man niedergelassene Ärzte und sollte man niedergelassene Ärzte neben der krankenhausstationären Schiene behalten, aber eben die Kooperation möglich machen.
Man hätte, wann fing das an, dass man überhaupt das marktwirtschaftlich, im Grunde mit Einführung der DRGs, das war ja der falsche Anreiz. Also seit 25 Jahren, ne? Die DRGs sind so um die Jahrtausendwende, glaube ich, gekommen.
Ja,
ne?
Ja, genau.
Ich glaube, in etwa.
2005 oder
so. Wenn man damals nicht die DRGs, sondern Ergebnisqualität eingeführt hätte, hätten wir heute ein wesentlich gesünderes Gesundheitswesen.
Da bin ich bei dir. Carsten, danke für die offenen Einblicke, für die klare Praxisperspektive. Ich nehme heute 3 Punkte mit. Das erste ist, Strategie funktioniert nur, wenn sie von der Betriebsprozessseite her gedacht wird. Das zweite ist, man muss letztendlich pragmatische Fallsteuerungsmechanismen implementieren. Und das dritte ist, man braucht auch die Leute, die es vor Ort umsetzen, die müssen mitgenommen werden. Und das Geld muss letztendlich auch irgendwie erreichbar sein, sowohl im Betrieb als eben auch in der Finanzierung der Strukturen. Carsten, herzlichen Dank.
Ich danke dir, war sehr anregend. Machen wir in 3 Jahren nochmal, dann sehen wir, wie das Gesundheitswesen sich entwickelt hat.
Ja, perfekt. Das war So geht ambulant. Wir hören uns beim nächsten Mal.